wie cool ist es, dass wir einfach gemeinsam Celebration feiern können? Wie cool ist es, dass wir das an allen Standorten machen können, in Reutlingen, in Münsingen, in Balingen oder wenn jemand am Stream einfach dabei ist? Und vor allem, dass wir uns damit eins machen können, auch noch mit einer größeren Kirche. Also, weil Kirche hört ja nicht bei unserer Multisite auf, die geht dann weiter. Und dabei einfach dieses Privileg zu haben, dass wir das streamen dürfen, dass wir das Privileg haben, dass das niemand abschaltet in Deutschland. Hey, wie krass ist das, dass wir so gesegnet überhaupt sind, dass wir uns einfach zusammentreffen können, um einfach miteinander Gott zu feiern. Hey, lass uns dafür Gott einfach einen riesen Dankesapplaus geben, egal wo du jetzt bist, egal ob du hier bist oder Münzing, Balgen am Stream. Lass uns das wirklich, ja. Es ist einfach nicht selbstverständlich und ich finde es so, so cool. Und so gut auch, dass wir miteinander deswegen natürlich in unserer Serie sind, gesegnet wie niemals zuvor. Letzte Woche mit dem Titel Dein Herz. Und es ging so ein bisschen um die Frage, hey, woran hängst du denn dein Herz? Und natürlich, weil es in dieser Serie auch um Finanzen geht, ging es darum auch, gerade bei woran hängt dein Herz vielleicht an Finanzen oder an Gott. Und es geht in dieser Serie auch um Fasten. Falls du jetzt denkst, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, so ein Mist. Du kannst ja morgen mit dem Fasten anfangen, das ist kein Problem. Vielleicht bekommst du in der Predigt auch ein paar Sachen mit, wo du einfach denkst, hey, da würde ich gerne für eine Freiheit fasten, die Gott mir gibt. Weil Mike hat es in seiner Predigt nochmal so rausgearbeitet, dass Segen bedeutet, dass wir in die Freiheit geführt werden und Fluch bedeutet, dass wir in Abhängigkeit kommen. Und der Punkt ist eben, wenn wir unser Herz an Gott hängen, dann können wir uns darauf verlassen, er führt uns in eine Freiheit. Und dafür können wir fasten, gerade auch beim Thema Finanzen. Und das mache ich zum Beispiel jetzt gerade und ich bin sehr gespannt, was Gott wirken wird. Bei mir steht da auf so einem, ich habe so einen Stein, da steht finanzielle Freiheit drauf. Und das heißt nicht, dass ich jetzt dafür faste, dass ich also an Ostern eine Million auf dem Konto habe, sondern dass ich Gott als Versorger lebe und dass ich einfach eine Freiheit habe mit meinen Finanzen, weil ich das erlebt habe, was Sabis Tochter zum Beispiel erlebt hat, was so viele Kinder erleben, wenn sie ihre Eltern einfach großzügig erleben, dass dieses Vertrauen ist, mein Papa im Himmel, der kümmert sich um mich. Dafür faste ich. Heute ist dann die Antwort drauf, die Frage. Deine Antwort auf das, wenn du Gott erlebt hast, wenn du Gott kennengelernt hast, wenn Gott sich dir anbietet als der Versorger, als der, der dich unendlich liebt, wie antwortest du darauf? Und ich habe den Bibeltext mitgebracht, in dem jemand eine Antwort darauf findet. Im Neuen Testament, also zweiten Teil der Bibel. Jesus ist schon ein bisschen unterwegs. Wir gucken rein in eins der Evangelien, Lukas, nämlich Kapitel 19. Und da steht, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Also die Szene ist folgendermaßen, Jesus läuft mit seinen Jüngern nach Jericho rein. Jesus hat zu dem Zeitpunkt schon viel gepredigt, schon Wunder getan und er hat schon auch den Anspruch durchblicken lassen, dass er von Gott gesandt ist. Er hat auch schon den Anspruch durchblicken lassen, dass er selbst Gott ist, weil er Leuten Sünden vergeben hat. Er hat gesagt, hey, ich spreche dich frei von dem, was du da getan hast und das eigentlich nur Gott darf. Und die Jünger, das sind die, die gesagt haben, Jesus, ich glaube dir. Ich vertraue dir voll. Ich glaube wirklich, dass du die Ahnung hast, dass du weißt, wie das Leben funktioniert. Ich mache das genauso wie du. Weil dir kann ich vertrauen und du wirst mir wirklich das geben, was ich brauche. Der Trupp kommt nach Jericho rein und dann haben wir quasi so das Gegenbild. Da ist so ein Typ, so ein Oberzöllner namens Zachäus. Und dazu muss man wissen, diese Zöllner, die haben eigentlich ihr Volk verraten, weil die haben für die Römer Steuern eingesammelt und dabei haben sie dann auch noch ihre Leute betrogen, um sich selbst in die Tasche zu wirtschaften. Also da war nichts mit finanzieller Freiheit. Die haben da ziemlich viel dran gehangen, dass sie mehr Geld verdienen. Und bei diesem Betrug haben sie die Gebote Gottes natürlich nochmal extrem gebrochen. Das heißt, die haben eigentlich das Gegenteil von den Jüngern gesagt. Die haben gesagt, Gott, ich vertraue dir nicht, ich vertraue hier aufs Geld. Das heißt, wir haben hier eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, so Jesus mit seinen Jüngern und dieser Zachäus, der da irgendwie nicht reinpasst. Und das ist der Anfang der Szene und dann lesen wir aber weiter, was irgendwie verrückt ist. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Gut, er war nicht so beliebt, hat die Leute abgezockt. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der im Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Warum? Warum zum Geier will dieser Zachäus Jesus sehen? Der hat ja gehört, der tut Wunder. Der hat ja gehört, der erzählt von Gott. Der hat gehört, dass er Menschen sagt, hey, Mach's ab jetzt anders. Lebst nicht mehr so wie vorher. Mach's, wie es Reich Gottes will, wie Gott es von dir fordert. Mach das so, halt dich da dran. Und das ist ja nun nicht sein Lebensentwurf. Warum will Zachäus trotzdem unbedingt Jesus sehen? Warum setzt er alles daran und geht dann sogar auf den Baum? Der macht sich zum Affen. Der klettert auf den Baum. Also der und ich kann mir das nur so erklären. Dieser Zachäus wurde Zolleinnehmer wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, hey, wenn ich da viel Geld verdiene, wenn ich da Macht über Menschen habe, dann bin ich was. Dann bin ich was wert. Dann erfüllt mich das. Dann habe ich finanzielle Freiheit, hat er sich gedacht. Hey, und er hat sich davon was erhofft, von dem ich glaube, dass er gemerkt hat, das funktioniert nicht. Das, wo er gehofft hat, dass Segen kommt, hatte Fluch in seinem Leben erlebt, hat eine Abhängigkeit erlebt, hat gemerkt, dass er ein Ausgestoßener ist und er hat gehört, dass Jesus ganz, ganz unterschiedliche Leute irgendwie zu sich ruft und die auf einmal irgendwie vielleicht ein bisschen aufrechter laufen, ein bisschen gesegneter sind, kann ich mir so vorstellen. Und so geht er dahin, weil er eine Hoffnung hat und vielleicht bist du heute auch mit so einer Hoffnung hier. Vielleicht bist du am Stream dabei, vielleicht sitzt du in Balingen oder Münsingen und bist heute in diesen Gottesdienst gekommen, weil du merkst, hey, irgendwie das, wo ich mir Segen gehofft habe, davon kommt Abhängigkeit raus und das hat mich nicht in die Freiheit geführt. Und jetzt öffne ich mich doch mal, vielleicht hat dieser Gott was in mein Leben reinzusprechen. So schön, dass du da bist. Das Coole ist nämlich, als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Wie krass ist es überhaupt, dass Jesus den anspricht, wenn er auf dem Baum ist? Und dann, wie krass ist es, dass Zachäus Jesus dann auch in sein Haus mitnimmt? Also, weil wenn Jesus da jetzt hingeht und stell dir mal nur vor, du bist heute vielleicht mit dieser Einstellung hier und er spricht dich genau an. Er sagt, keine Ahnung, Maria oder Klaus, ich will heute in dein Leben kommen. Und dann weiß dieser Zachäus ja, oh, das ist nicht nur ein Mensch, dem bin ich vorher noch nie begegnet, aber der kennt meinen Namen. Dann kennt er mich, dann kennt er auch mein Herz. Dann weiß der, dass ich Dreck am Stecken habe. Dann weiß der, dass ich jetzt nicht der geilste Typ bin so vorm Herrn. Puh. Was macht er dann mit mir? Aber das ist Zachäus egal. Und er sagt, hey, Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Haus, schaust dir an, du kennst mich scheinbar, irgendwie willst du doch bei mir sein, komm rein. Vielleicht kannst du mir Segen bieten. Vielleicht war das so das, was da ist. Und ich glaube auch, dass er das in diesem Moment tatsächlich erlebt. Ich glaube, dass er in dem Moment merkt, dass Jesus mehr ist als ein Mensch und dass er erkennt, der kann mir das geben, was ich brauche. Und er fängt an, Jesus zu vertrauen. Er fängt an, den Glauben auf Jesus zu entwickeln, weil er ihn erlebt hat als den, der ihn zu sich ruft. Und er reagiert darauf, da lesen wir nämlich weiter, als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus, haben sie immer gemacht dann. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und jetzt finde ich das verrückt. Weil da kommt kein dramatisches auf die Knie gehen und Jesus, ich glaube dir jetzt. Da kommt kein Aufstehen im Worship. Jesus, du bist mein Leben. Da kommt kein Hingabegebet oder irgendwas. Der hört einfach auf ihn. Der antwortet mit Taten. Der macht's einfach. Und wisst ihr, das möchte ich dir heute als ersten Punkt mitgeben. Antworte mit Taten. Wenn du Gott erlebst, wenn du erleben kannst, dass der Vertrauen zu dir ist, dann antworte mit Taten. So cool, dass wir hier sind. So gut, dass wir Hingabegebete haben, wo wir Gott sagen, hey, ich gebe dir mein Leben. So cool, dass wir Worship gemeinsam haben. Aber wenn das an der Tür endet und du nicht rausgehst und sich so umsetzt, was ist dein Vertrauen wert? Hey, ich kann jemandem sagen, hey, du bist der größte Finanzexperte, ich vertraue dir alles, was du sagst, ich mache das so, wie du das willst. Und dann sagt er, du, investier in die Aktie. Da kann ich noch so viel sagen, ich vertraue dir. Wenn ich es am Ende nicht mache, zeigt mein Verhalten, ich vertraue ihm nicht wirklich. Wenn wir Jesus vertrauen, dann folgen Taten. Und Jesus sagt ihm das dann zu, da entgegnet ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Leute, die unter einem Fluch von irgendwas stehen, Leute, die in einer Abhängigkeit sind, weil sie nicht auf Gott vertrauen. Und wenn du heute hier bist und das erlebt hast, dann ist Jesus gekommen, um dich zu suchen, um dich einzuladen, sagen, hey, ich habe einen besseren Weg für dich. Vertrau mir, mach, wie ich das dir sag. Und dann antworte mit Taten. Versteh mich nicht falsch, die Taten retten dich nicht. Du kannst nicht hier so eine Checkliste rausholen und dann bist du dann gerettet, weil du jetzt genug Taten vollbracht hast. Da sagt die Bibel was ganz anderes. Ja, die Bibel macht auch deutlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann folgen Taten, weil wir ihm so sehr vertrauen, weil wir glauben, dass er den besten Weg hat, dass er einen besseren Weg hat, als wir ihn haben. Und dazu möchte ich dich einladen. Und ich habe einfach mal, weil es ja eben in dieser Geschichte um Finanzen geht und weil wir in unserer Serie auch über Finanzen reden, habe ich einfach mal so 5 kleine Dinger vielleicht so biblisch gesehen, was ein Punkt ist vielleicht. Vielleicht ist es auch ein Ding, wo du tätig werden kannst und Jesus folgen kannst. Zahl deine Steuern ehrlich. Ist gerade jetzt die Zeit, wo man so Steuererklärung macht. Zahl die ehrlich. Versuch da nicht irgendwie rumzutricksen. Jesus sagt mal, das ist in dieser Markus-Stelle, die ich da hingeschrieben habe, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Gebt dem Staat, was dem Staat gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, gebt den Zehnten in die Gemeinde. Das ist die Bibel relativ klar. Gebt den 10. Teil von allem, was du hast, weil Gott hat es dir anvertraut. Zahl damit den Rest, befreie den damit und gib den Teil in die Gemeinde. Gib diese 10% ab. Sei fair bei Verträgen. Versuch nicht, bei Verträgen immer das Beste für dich rauszuholen, sondern versuch möglichst, dass es fair ist, dass es ein Win-Win für beide ist und dass damit Leute vielleicht auch ein Stückchen furchtloser werden und ein bisschen darin Gott erkennen, weil du eben die Leute eben nicht aus einer Machtposition her ausnutzt. Lebe Großzügigkeit. Fang an, freigebig zu werden im Vertrauen darauf, dass Gott dein Vater ist, der alles hat für dich. Zahle deine Schulden ab. Dabei ist mir wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass du jetzt kein Haus mit einem Kredit bauen kannst, aber überleg, wie sinnvoll ist der und kannst du den abbezahlen und bis wann funktioniert es. Und wenn du immer jeden Monat im Minus bist, dann kümmere dich darum, dass das aufgeräumt wird. Weil die Bibel sagt uns, hey, guck, dass wir niemandem schuldig sind, weil wir uns sonst in eine Abhängigkeit von Menschen begeben. Ich weiß nicht, vielleicht triggert dich da jetzt ein Punkt an. Wo du sagst, oh, ja, da habe ich vielleicht ein Thema. Vielleicht bringt da gerade der Heilige Geist dein Herz in Schwingung und du merkst, da muss ich vielleicht dran. Dann lade ich dich ein, frag vielleicht in dieser Predigt, im Worship oder auf der Heimfahrt nach Hause dann, Gott, was ist mein Next Step in dem Bereich? Welchen kleinen Schritt kann ich gehen, damit du mir da mehr Freiheit schenkst? Weil es geht ja nicht darum, dass man es macht, weil man es macht, sondern weil wir glauben, dass das in eine Freiheit führt, wenn wir auf Gott hören. Bei mir ist es zum Beispiel dieser Punkt, lebe großzügig. Ich bin da seit einem Jahr dran. Gott ist, oder sagen wir anders, Gott ist da mit mir seit einem Jahr dran. Weil ich habe ja kein Problem. Aber Gott ist da seit einem Jahr bei mir dran und ich durfte lauter kleine Schritte gehen. Mit einer wundervollen Frau, die mich dabei begleitet hat. Und durfte einfach lernen, großzügiger zu werden. Und dennoch merke ich, da ist noch Luft nach oben. Da geht noch was. Und deswegen habe ich das für mich, wenn ich beim Fasten dieses Jahr eben dieses finanzielle Freiheit draufgeschrieben habe, ist das für mich ein Punkt, den ich da drunter verstehe. Ich wünsche mir, dass ich noch mehr loslassen kann, dass mein Herz noch weniger dem Geld vertraut, sondern voll Gott vertraut und ich großzügig leben kann. Und das ist ein Punkt, wofür ich faste. Und ich lade dich ein, bei dem Next Step, den du vielleicht aufs Herz gelegt bekommen hast, nimm den in deine Fastenzeit mit. Faste dafür. Mach's während der Serie, mach's bis Ostern. Ich faste bis Ostern zum Beispiel. Und legt es Gott hin und sagt, Jesus, ich bitte dich, dass du mir in dieser Fastenzeit Freiheit da drin schenkst, dass du mir mehr Freiheit schenkst, dir zu gehorchen, dass ich erlebe, was dein Segen ist, was du für mich vorbereitet hast. Vielleicht sagst du jetzt auch, das kostet mich aber dann ganz schön viel. Ja, möglicherweise. Aber Jesus legt auch mal den Preis für Nachfolge fest. Er sagt in Lukas 14, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, wurde er von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen und sagte, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus macht hier deutlich, dass er die Nummer eins in deinem Leben sein will. Er will nicht, dass deine Eltern bestimmen, wie du mit Geld umgehst. Er will nicht, dass dein Ehepartner bestimmt, wie du mit Geld oder mit anderen Dingen umgehst. Du kannst jetzt sämtliche Bereiche in deinem Leben einsetzen. Er will nicht, dass du entscheidest, wie du mit verschiedenen Bereichen in deinem Leben umgehst. Jesus nimmt den Anspruch, dass er sagt, ich alleine weiß, wie es gut ist, sagt er. Ich weiß es, weil ich bin Gott. Und deswegen mach's, wie ich es dir sage, weil ich mein's gut mit dir. Ich habe es dir bewiesen, ich bin am Kreuz für dich gestorben, ich habe alles für dich gegeben, du hast mich alles gekostet. Vertrau mir. Vertrau meiner Liebe zu dir, vertrau dem, ich habe es dir doch bewiesen. Und dann macht er damit deutlich eigentlich, Jesus zu folgen kostet dich alles. Weil du alles weglegen musst und bereit sein musst, Jesus zu folgen. Und der Punkt ist, es bedeutet nämlich, ihm vollkommen zu vertrauen. Und das ist das, was Zachäus erlebt hat. Zachäus hat nicht das Geld weggegeben in der Hoffnung, dass er dann Jesus vertrauen kann, sondern er hat Jesus erlebt, er hat gemerkt, das stimmt. Dem will ich vertrauen. Und auf einmal ist alles gar nicht mehr so viel für das, was er dafür bekommt. Weil wenn ich weiß, dass ich Leben im Überfluss bekomme, wenn ich weiß, dass Segen und Freiheit auf mich wartet, dass eine Beziehung mit Gott auf mich wartet, der mir das gibt, wonach ich mich wirklich sehne, was mein Herz wirklich braucht, dann ist es vollkommen okay, alles hinter mir zu lassen und so zu machen, wie Gott es sagt, weil ich ihm vertraue. Dann ist der Preis auf einmal nicht mehr so hoch. Und dann folgen Taten. Und Jesus macht es sogar nochmal recht deutlich. Er sagt dann direkt im Vers danach, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Wer es sieht, würde ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Jesus fordert uns auf, bei der Sache mit dem, ob wir ihm folgen, die Kosten zu überschlagen. Er fordert dich und mich auf, zu überlegen, kann ich Jesus vertrauen. Und ich lade dich dafür ein, dir diese Frage zu stellen. Und ich glaube, dafür ist notwendig, mal in eine Begegnung mit Jesus zu gehen, mal ihn kennenzulernen und zu überlegen, kann ich dem vertrauen? Ist er vertrauenswürdig? Dafür kannst du es ganz einfach machen. Lese in der Bibel. Gibt eine Bibel-App, gibt Bibeln überall zu kaufen. Wenn du keine hast, komm danach zu mir. Ich schenke dir eine oder geh in Münsingen, Balingen oder wo, geh zum Welcome und guck, ob du da eine bekommst. Geh in Explore, wo es darum geht, Kirche entdecken, Gott erleben, wo du mal so gucken kannst, wer ist dieser Gott? Wie stellt er sich vor? Geh in eine Small Group, wer da deine Fragen los? Und find raus, wer ist Jesus? Ist er vertrauenswürdig? Weil irgendwann in deinem Leben musst du diese Frage beantworten. Bin ich bereit, alles hinter mir zu lassen und Jesus zu folgen? Bin ich bereit? Kannst du die Kosten überschlagen? Das Interessante finde ich, Jesus nimmt hier ein Beispiel. Da geht es um Baukosten. Und er stellt da ganz, ganz deutlich fest, also wenn du ein Haus baust, dann musst du ein Budget machen. Dann musst du dir überlegen, wie machst du das? Kann ich es bezahlen? Kann ich es nicht bezahlen? Und da diskutiert Jesus nicht. Es kommt nicht so, also wenn man ein Haus baut, könnte man ja überlegen. Nee, für ihn ist es so klar, dass er das als Beispiel für Nachfolge verwendet. Und wenn Jesus da ein Finanzbeispiel verwendet, dann kann ich davon ausgehen, dass er das auch ernst meint. Wenn du ein Haus baust, wenn du dein Lebenshaus baust, überschlage deine Kosten, auch in dem Bereich. Übertrag das auch auf Finanzen. Überschlag die Kosten. Jesus bringt es sogar in eine geistliche Dimension. Er sagt, es hat eine Auswirkung auf eine geistliche Dimension. Ich lese euch vor zwei Kapitel weiter. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Wenn du Lust hast, Verantwortung für die Reichtümer des Himmels zu bekommen, was auch immer das heißen soll, es klingt, finde ich, ziemlich cool. Ich habe da Bock drauf. Dann fordert Jesus dich auf, geh verantwortungsvoll mit deinem Geld um. Weil wer soll dir denn Reichtümer des Himmels anvertrauen, wenn du nicht mal mit deinem Geld ordentlich umgehen kannst? Wenn du da nicht vertrauensvoll damit umgehst, kannst du also nicht von Gott erwarten, dass du jetzt die Reichtümer des Himmels kriegst. Beweis dich darin, dass du treu sein kannst. Und ich habe es mal so formuliert, geh verantwortungsvoll mit deinem Geld um, erstell ein Budget. Überschlag die Kosten. Weil das Krasse ist ja sogar, dass Jesus hier impliziert, du kannst nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder dem Geld. Und davor kommt er mit diesem verantwortungsvollen Ding. Das heißt, wenn du das nicht machst, impliziert Jesus, dann folgst du automatisch dem Geld. Ich versuche es kurz zu erklären, vielleicht an einem Beispiel. Ich glaube, wenn wir keine Budgets machen, dann kaufen wir ganz viel schneller aus einem Impuls heraus. Weil ich habe ja das Geld irgendwie, das liegt ja schon da. Und ich glaube, wenn wir ein Budget machen und das Gott hinlegen, dann kaufen wir, wenn wir uns dafür entschieden haben, was zu kaufen, weil wir verantwortungsvoll das machen. Und ich glaube, dieses Impulsive, das zahlt in den meisten Fällen darauf ein, dass es ein Grund ist, weil ich von irgendwas abhängig bin, weil ich was erhoffe von einem Kauf. Ich will nicht sagen, dass man sich nichts kaufen darf. Ich will nicht sagen, dass man nicht auch im Budget mal impulsive Käufe tätigen kann. Und es gibt vielleicht auch Leute, die mögen das auch ohne Budget hinbekommen, aber ich glaube die Mehrheit nicht. Und deswegen möchte ich für so einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld ermutigen und ein Budget zu erstellen. Ich bin jetzt nicht Peter Zwegert. Ich bin vielleicht auch nicht der Beste hier, der sowas kann, aber ich kann euch mal einen Einstieg geben, wie ich denke, dass es gut ist. Ich habe auch ein Budget. Und ich möchte dich einladen, wenn du keins hast, dann ist das jetzt für dich der Moment. Verschaff dir einen Überblick über deine Ausgaben. Schreib mal 3 Monate Haushaltsbuch. Oder nimm eine Finanz-App. Ich habe eine Finanz-App aus Werbegründen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf auf der Bühne, deswegen sage ich es nicht. Aber wer es wissen will, kann mich ansprechen. Ich habe eine tolle Finanz-App. Das ist am Anfang ein bisschen aufwendig, weil man muss seine Ausgaben muss man dann so hinschreiben, was man macht. Bei einem analogen ist es vielleicht noch ein bisschen aufwendiger. Aber wenn man das mal gemacht hat, dann sieht man ganz genau, wo das Geld hingeht. Dann weiß man ganz genau, woran das Herz hängt. Dann merkt man ganz genau, boah, vielleicht ist es gut oder vielleicht ist es nicht so gut. Und wenn du dann einen Überblick hast, dann lade ich dich ein, erstelle ein Budget nach dem 10-10-80-Prinzip. Du kannst das auch 15-15-70 machen oder 20-20-60. Es geht darum, fang an, gib deinen Zehnten in die Gemeinde. Gib das, den ersten Teil an Gott. Dein Kurk richtet einen Dauerauftrag ein, 10% sparst irgendwo hin, das ist das Zweite, was weggeht. Und mit den 80%, die du dann noch hast, plan dein Budget. Und dann überleg, wenn du das machst, priorisier dein Budget nach Verpflichtungen, also was musst du bezahlen? Also keine Ahnung, wenn du jetzt einen Kredit fürs Haus abbezahlen musst, den musst du bezahlen. Wenn du eine Wohnung mietest, dann musst du das bezahlen. Essen, naja, das geht jetzt schon Bedürfnis, aber du musst es halt auch irgendwie bezahlen. So. Überleg, okay, wie viel brauche ich dafür, wie viel gebe ich gerade aus? Und dann überleg vielleicht, was sind Wünsche? Auswärts essen ist jetzt nicht unbedingt ein Bedürfnis. Das macht dich satt, aber du müsstest es nicht tun. Vielleicht willst du dafür weniger Geld ausgeben. Also ihr habt es gecheckt. So. Und dabei möchte ich einladen, beachte, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Frag Gott, hey, wofür gebe ich da Geld aus? Ist das wirklich gut? Oder möchtest du mir mehr Freiheit schenken? Okay, Peter Zwegert, Ende. Kommt dann später vielleicht nochmal heraus. Aber ich möchte dich echt einladen, da verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich komme zu meinem letzten Punkt und das ist, der kommt aus einer Geschichte im Alten Testament. Wir springen also jetzt wieder in den ersten Teil der Bibel, recht weit am Anfang, zu einem Mann namens Josef. Die ganze Geschichte erstreckt sich von 1. Mose 37 bis 47, ist richtig cool. Das ist wie so eine Novelle in der Bibel, die kannst du lesen, super geil. Ja, einfach super spannend. Leider kann ich dir jetzt nicht alle Kapitel vorlesen. Ich möchte auf eine Szene eingehen. Josef kommt nach Ägypten. Wird von seinen Brüdern verkauft, also ihr merkt, das ist echt cool, lohnt sich zu verfilmen. Josef kommt nach Ägypten und der Pharao bekommt Träume von Gott. Und Josef kann die deuten. Also holt der Pharao Josef aus dem Gefängnis raus und Josef sagt zu dem Pharao, Gott lässt dich wissen, was er tun will. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug zu essen geben. Aber danach kommen 7 Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen. Der Hunger wird das Land auszehren. Nichts wird mehr darauf hindeuten, dass es einmal gute Zeiten bei euch gab. So schlimm wird das Elend sein. Dass du sogar 2 Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Schon bald wird er es wahr werden lassen. Darum empfehle ich dir, einen klugen Mann zu suchen und ihm die Aufsicht über das ganze Land zu übertragen. Setz noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren Jahren ein Fünftel der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie dann in die Städte in Kornspeicher sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die 7 Dürrenjahre und müssen nicht verhungern. So macht es der Pharao dann auch. Er setzt Josef ein als Verwalter und es kommt, wie vorhergesagt, und in der Hungersnot haben alle Länder rundherum nichts zu essen, aber Ägypten hat Essen. Und dadurch wird die Familie von Josef gerettet, dadurch werden so viele Leute auch außenrum, kriegen noch Essen von Ägypten, weil die vorgesorgt haben. Und ich möchte dich da ermutigen, spare in Zeiten des Überflusses. Spare in Zeiten des Überflusses. Wichtig ist, nicht einfach nur um zu sparen. Also das muss man in Deutschland dazu sagen, man kann auch aus Angst sparen. Man kann auch sparen aus Geiz oder aus Habgier. Und ich glaube, das ist nicht so gut. Aber spare in Zeiten des Überflusses. Und da möchte ich auch wieder einladen, verschaff dir erstmal einen Überblick. Guck mal, ist gerade Überfluss oder ist es nicht? Wenn du in dem Überfluss bist, dann bezieh Gott ein. Frag ihn, du Gott, was ist gerade dran? Soll ich da sparen oder ist es, füttert das eine Angst von mir? Oder soll ich vielleicht gerade eher Großzügigkeit leben? Hast du mir gerade einen Überfluss zu geben und anderen gerade noch mehr zu geben, als ich sonst eh schon auf dem Schirm habe? Oder, hey, soll ich vielleicht für eine Altersvorsorge sparen? Soll ich vielleicht für ein Haus sparen? Was auch immer. Und dann setz Prioritäten. Überleg dir, wo kannst du vielleicht von dem Budget, was du gesehen hast, weil du weißt jetzt, okay, 80% und du merkst, oh, ich habe ganz schön viele unnötige Ausgaben, da einfach auch weniger ausgeben, weil du es priorisierst und sagen, dafür gebe ich einen Teil ab. Vielleicht ist der erste Schritt, du hast mal Schulden loszuwerden. Das könnte auch ein Schritt sein, natürlich. Und dann definiere Ziele. Überleg dir, für was du sparst. Dann nutz verschiedene Konten. Überleg dir, wohin legst du was. Machst vielleicht auch ein ETF oder ein Aktiendepot, was auch immer. Und dann richte einen Dauerauftrag und einen Sparplan ein. Ist irgendwie für mich so basic. Wahrscheinlich macht ihr das alle. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, mach das einfach mal. Und ich glaube, dass es uns eine höhere Freiheit schenkt, Gott zu dienen, weil dabei ist das Wichtige. Auch bei diesem ganzen Sparen möchte ich dir mitsagen, sei Gott dankbar und lass dich von ihm leiten. Das ist mir so wichtig, weil gerade in Jahren des Überflusses sehen wir in der Bibel immer wieder, dass das Volk Gottes von Gott wegkommt. Sobald es Leuten, die mit Gott unterwegs waren, diesem Volk Israel, gut ging, wurden sie stolz und sie auf die Schulter klopft, ja, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich verdient. Ja, die Autoimmobilien und so. Und das ist alles gut, was ich da gemacht habe. Und ich bin dafür verantwortlich. Und deswegen brauche ich Gott nicht mehr. Ich lasse mich von ihm nicht mehr leiten. Ich kriege das selber hin. Und dann kamen sie wieder in eine Abhängigkeit von Geld. Finanzielle Freiheit hat aufgehört, weil sie nicht mehr Gott vertraut haben. Und sie kamen in eine Abhängigkeit. Und es ist nicht gut dann geendet. Also Gott war dann immer wieder treu und ist immer wieder bereit für eine Umkehr von Menschen. Aber ich möchte sagen, lern davon und sei Gott einfach gerade im Überfluss dankbar und lass dich auch da drin von ihm leiten. Weil am Ende geht es nicht um irgendwelche Finanztipps. Am Ende geht es nicht darum, irgendwie ein bisschen mehr Geld am Ende des Monats übrig zu haben. Am Ende geht es darum, die Frage, bin ich gesegnet wie niemals zuvor? Und da ist das Ding, habe ich Freiheit. Schenkt mir Jesus eine Freiheit in meinen Finanzen, weil ich durch das, was er getan hat am Kreuz, durch die Liebe, die er bewiesen hat, erkennen kann, dass Gott vertrauenswürdig ist. Das ist die eigentliche Frage und die kannst du auf jeden Bereich in deinem Leben übertragen. Hast du Freiheit, weil du Gott vertraust? Und dann lade ich dich ein, wenn du das erlebt hast, wenn du ihm vertraust, dann antworte mit Taten. Weil ja, Jesus zu folgen kostet dich alles. Das bedeutet ihm nämlich vollkommen zu vertrauen. Und dann ist auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Sondern richtig, richtig gut. Nicht nur so schlimm, sondern richtig, richtig gut. Also ich sag's mal so. Dann überschlag die Kosten. Sowohl, ob du Jesus folgen willst, als auch bei deinen Finanzen. Geh verantwortungsvoll mit deinem Geld und erstelle ein Budget. Und dann spare in Zeiten des Überflusses. Sei Gott dankbar und lass dich von ihm leiten. Und ich möchte dich einladen, einfach wirklich, vielleicht hast du einen Punkt jetzt aus dieser Predigt, dann ist es top. Schreib's dir auf, überleg's dir, reflektier's vor Gott, leg's ihm hin und bitte ihm, dass er dir da Freiheit schenkt. Dass du deine Freiheit geführt wirst, die nur er dir schenken kann. Weil wisst ihr, das ist das, wo wir uns in der Osterzeit dran erinnern. Wir erinnern uns dran, dass wir Jesus brauchen dafür, dass er bezahlt hat am Kreuz, dass er es möglich gemacht hat, dass wir überhaupt Freiheit bekommen können. Und deswegen müssen wir uns da auf ihn fokussieren und ihn bitten, dass er uns Freiheit schenkt. Also lasst uns dafür fasten, lasst uns dafür beten als ganze Gemeinde. dass er uns wirklich das gibt, was wir brauchen und dass wir immer wieder zum Vater hinlaufen können und sagen, danke, dass du so ein guter Gott bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns das schenkst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du Freiheit gegeben hast, dass du uns einen Blick auf dich richtest, dass auch in Zeiten des Überflusses wir erkennen, wir brauchen dich, dass wir einen Blick auf dich schauen, Gott, dass du vertrauensvoll bist, dass du ein guter Vater bist. Und Jesus, so wollen wir dir unser Herz geben, wir wollen dir unseren Geist geben, wir wollen dir auch unser Handeln geben. Und ich bitte, verändere uns, schenke uns mehr Freiheit und lass uns erleben, was es bedeutet, von dir gesegnet zu sein, wie niemals zuvor. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.